Start. Also heute reden wir über authentische Studierende und authentisches Dharma. Beim letzten Mal hatten wir über die 10 Qualitäten eines Lehrers gesprochen. Dass es sehr wichtig ist, dass man einen Lehrer genau überprüft, bevor man ihm erlaubt, Einfluss auf den eigenen Geist und die spirituelle Entwicklung zu nehmen. Bevor man seinen Geist dem Lehrer öffnet und es womöglich zu einem bleibenden Schaden kommt. Man muss ihn genau auschecken, nicht einfach zu einer Einweihung gehen, von der man gehört hat. Versucht mehr über diese Person rauszufinden und schaut, ob sie den 10 Qualitäten zumindest nahe kommt. Die 10 Qualitäten stammen übrigens von Maitreya, der sie Meister Asanga diktiert hat. Asanga hat sie aufgeschrieben. Er hat überhaupt großartige Werke geschrieben zur Nur-Geist-Schule und dann Bücher zur Madhyamika, zum Mittleren Weg. Die Hälfte der Grundlagen von diesem Kurs stammen von Meister Asanga und seinem Halbbruder. Sein Halbbruder ist Vasubandhu. Und der hat die Abhidharma Kosha geschrieben, aus der wir auch schon zitiert haben und über die wir in den weiteren Klassen auch reden werden. Die beiden sind Halbbrüder und die Mutter war eine Nonne, die in einer Vision gesehen hat, dass wenn sie Söhne bekommen würde, wären die beiden große buddhistische Gelehrte, die der Welt einen großen Dienst erweisen würden. Und so hat sie ihre Ordinierung, wie es heißt, schweren Herzens aufgegeben und einen Sohn mit einem König und den anderen mit einem Brahmanen gezeugt. Und einer der beiden, Meister Asanga, hatte eine enge Verbindung zu Maitreya, dem kommenden Buddha. Und der, also Maitreya, hat ihm viele Texte diktiert. Unter anderem die 10 Qualitäten eines Lehrers, die wir in der letzten Klasse besprochen haben. Jetzt haben wir die Qualitäten des Lehrers aufgezählt. Jetzt sollten wir natürlich auch über die Qualitäten der Schüler sprechen und über die Qualitäten des Dharmas, der Dharma-Belehrungen. Und damit wollen wir beginnen. Wir beginnen mit Nyam Su Len Jei Chu. Ihr erinnert euch vielleicht, das letzte Wort Chu ist das tibetische Wort für Dharma. Nyam Su Len Jei heißt das, was du praktizierst, was du tatsächlich in die Praxis umsetzen kannst. Also im Sinne von aktiv tun und nicht als theoretisches Konstrukt, sondern es ist ein Dharma, den man als seine tägliche Praxis üben kann. Was sind die Qualitäten von einem solchen Dharma? Womit sollen wir uns beschäftigen in dieser kostbaren Lebenszeit, die, wie wir wissen, endlich ist? Wir brauchen also Kriterien, um entscheiden zu können, das ist es wert, studiert zu werden. Dafür nehme ich mir die Zeit. Okay, Chu Kung Me La Lo Tong Du Drupa Je. Jetzt muss ich mal einmal gucken, ob das mit dem Türöffnen klappt. Das ist eigentlich nur aufs Schlüsselsymbol drücken. Entschuldigt bitte einen Moment. Braucht es einen Schlüssel? Okay. So, dadurch, dass es eine neue Location ist, haben die, ich weiß nicht, wer es ist, Annette und Wolfgang, vielleicht nicht ganz genau einschätzen können, wie lange es dauert. Deshalb sind sie ein bisschen später. Okay, Chu heißt Dharma. Kung ist eine authentische Quelle. Wenn man zum Beispiel fragt, woher kommt das Wasser des Ganges, dann ist das Kung der Schnee der Berge im Himalaya. Das Wort hat die Bedeutung von, wo es herfließt. Und so meint Kung den Lehrer, die Quelle, von der es kommt. Ich finde, das ist eine total schöne Beschreibung. Das Wort Me wiederum ist eine Verneinung und dadurch heißt die Stelle ohne eine gute Quelle. La heißt hier bis im zeitlichen Sinne und Lo ist das Jahr. Ihr kennt vielleicht Losar, das ist das tibetische Neujahr im Februar. Tong ist die Zahl 1000. Du heißt für. Drupa ist praktizieren und Je ist tun. Das könnt ihr auch alles in den Notizen nochmal nachverfolgen. Also wenn wir uns den Sinn bis hierher anschauen, dann ist die Bedeutung, du kannst über 1000 Jahre Dharma praktizieren, das keine authentische Quelle hat. Und jetzt geht es natürlich weiter. Kyang, aber Tokpa ist die Erkenntnis, wie die drei Hauptpfade eine Realisierung in unserem Geist. Wenn du zum Beispiel über Entsagung meditierst und eines Tages aufstehst und merkst, du brauchst gar nichts mehr von den weltlichen Dingen oder zumindest nicht zu viel von diesen Dingen, die uns so wichtig erscheinen. Natürlich können wir sie nutzen, aber sie sind nicht wirklich von Bedeutung. Zenden ist korrekt oder akkurat, beziehungsweise ein Synonym für authentisch. Also man kann natürlich zu Erkenntnissen gelangen, die nicht korrekt sind. Deshalb dieser Zusatz von Zenden. Ein Beispiel für eine Erkenntnis ohne Zenden, ohne dass sie korrekt wären, ist, ich verstehe, Entsagung heißt, dass ich all mein Geld hergeben muss, meinen ganzen Besitz. Und dann folgt man dem und gibt alles weg. Aber das ist nicht, was Entsagung bedeutet. Der Dalai Lama und der Panchen Lama waren die beiden wohlhabendsten Personen in Tibet, aber sie haben Entsagung verwirklicht. Es geht nicht darum, wie viel wir haben, sondern es geht darum, wie wir über das, was wir haben, denken. Einer der Dalai Lamas hat gesagt, ich besitze nur meine 2 Ritualgegenstände, der Rest gehört mir nicht. Nechik ist ein Splitter, ein winziges Stück und Mikye schließlich meint nicht entwickeln. Und wenn man jetzt noch berücksichtigt, dass im Tibetischen der Satzbau anders ist und Teile quasi rückwärts gebildet werden, dann erhält man die Bedeutung. Du kannst 1000 Jahre lang einen Dharma studieren. Wenn er nicht authentisch ist, wirst du nicht das kleinste Stückchen echter Erkenntnis haben. Daraus folgt, wenn man eine Praxis über eine längere Zeit lang versucht und nichts passiert, es keine Veränderung im eigenen Leben gibt, dann kann das nur 2 Ursachen haben. Entweder es ist kein authentischer Dharma oder wir praktizieren nicht richtig, wir machen irgendwas falsch. Denn echtes Dharma, dem du folgst und das du praktizierst, zeigt Veränderungen im Leben. In Tibet ist Butter eines der Hauptnahrungsmittel. Dort oben wächst fast überhaupt kein Gemüse und durch die Höhe und das ultraviolette Licht gibt es keine Bakterien und man kann sie draußen über lange Zeit lagern. Der Text sagt weiter, das ist, als würdest du Wasser ins Butterfass geben und darauf warten, dass es zu Butter wird. So, über welchen Text sprechen wir hier eigentlich? was ist die Grundlage und wer macht diese Aussagen? Der Text ist von Pabonka Rinpoche. Er heißt Der Schlüssel zur Tür des noblen Pfades. Und dieser Text ist ein Kommentar zum Lamtso Namsum. Das sind die drei Hauptpfade von Tetsun Kappa, die 14 Verse. Was ihr in der Lektüre lest, das sind also die Worte von Pabonka Rinpoche. Was sind also jetzt die Qualitäten von einem authentischen Dharma? Was sollen wir studieren und praktizieren? Also, der echte Dharma hat drei Qualitäten. Die erste Qualität, die ein Dharma besitzen sollte, ist Sangye Ki Sumpa. Sie sollte direkt vom Buddha gesprochen sein. Meistens bezieht sich das auf Shakyamuni Buddha, aber manchmal ist damit auch der kommende Buddha, Maitreya, gemeint. Das ist eine sehr wichtige Qualität, denn unser Geist ist leicht beeindruckbar. Und wir sollten sehr vorsichtig auswählen, womit wir ihn beeinflussen. Unser Geist nimmt die Qualität von dem an, womit wir uns beschäftigen. Und wir würden ja auch unseren Körper niemals absichtlich schädlichen Viren und Bakterien aussetzen. Und sogenanntes Dharma, das nicht die drei Qualitäten aufweist, sagt Geshe Michael, ist Gift für unseren Geist. Wir sind ja nicht die spirituellen Meister, die schon die ganze Wahrheit realisiert haben, sondern wir müssen uns darauf verlassen können, dass das, was wir studieren und praktizieren, auch zu einem guten Ergebnis führt. Und eine Qualität, auf die wir vertrauen können, ist, wenn der Dharma, den wir praktizieren, von Lord Buddha direkt gelehrt wurde. Damit wir unsere wertvolle Lebenszeit nicht vergeuden mit irgendwelchen leeren Versprechungen. Ein Buddha ist allwissend. Deshalb hat er vor 2500 Jahren das aufgeschrieben, was Thomas heute hilft. Er weiß, was Thomas morgen denkt und tun wird. Der Buddha braucht kein Update. Er weiß, was er lehren muss, was er uns lehren muss, und darauf können wir uns verlassen. Der Dalai Lama hat gesagt, dass wenn unsere Wissenschaftler Erkenntnisse gewinnen, die beweisen, dass etwas, was der Buddha gelehrt hat, nicht korrekt ist, dann sollten wir uns an diese neue Erkenntnis halten. Wie ihr vielleicht wisst, gibt es seit Jahrzehnten eine enge Zusammenarbeit des Dalai Lama mit vielen Wissenschaftlern aus unterschiedlichsten Gebieten im Mind-Life-Institut. Dort wird zusammen geforscht und sich ausgetauscht. Also er meint es durchaus ernst. Das ist kein Lippenbekenntnis. Und übrigens, am MIT, das zur Harvard University gehört, gibt es das Dalai Lama Center for Ethics and Transformative Values. Das ist eine interdisziplinäre Denkfabrik, die von 6 Nobelpreisträgern gegründet worden ist. Und zwar 4 Wissenschaftlerinnen, 4 Frauen, dem Dalai Lama und Bischof Tutu. Und die haben sehr interessante Programme, also es lohnt sich, die Website mal zu googeln, wenn ihr Interesse daran habt. In der Abhidharma Kosha wird auch die Frage aufgeworfen, wie die Allwissenheit eines Buddha eigentlich beschaffen ist. Es wird gefragt, ob die Allwissenheit nur die Fähigkeit eines unglaublich außerordentlich intelligenten Wesens ist, die Zukunft herzuleiten. Also basierend auf dem, was er in seiner Gegenwart sieht, und aufgrund seines großartigen Intellekts kann er sich dadurch die Zukunft, das ist von Olga, die Zukunft erschließen. Das ist die Frage, die aufgeworfen wird. Und die Antwort ist nein, denn er sieht Zukunft und die Vergangenheit aller Wesen an allen Orten direkt. Im letzten DCI-Level, das war Level 9, genau, haben wir ein bisschen reingeschnuppert. Einige von euch waren dort und ihr kennt den Vergleich der Zeit mit einer riesigen Villa, durch die man wandern kann, anstatt eingesperrt zu sein in dieser winzigen Besenkammer des Jetzt. Und vor allem kann ein Buddha gleichzeitig die Leerheit und das normale Erscheinungsbild der Objekte wahrnehmen. Das ist für uns unmöglich. Das kann nur ein Buddha. Also, die erste Qualität eines authentischen Dharma ist, dass es direkt vom Buddha stammt. Es gibt noch über 1100 Texte, die direkt überliefert sind. Das ACIP arbeitet seit 30 Jahren daran, diese Texte aufzutun, zu katalogisieren, in einer Datenbank aufzubereiten, die durchsucht werden kann nach Stichworten und dann all das schließlich allen frei zur Verfügung zu stellen. Auf Tibetisch sind die meisten buddhistischen Schriften erhalten, mehr als in allen anderen Sprachen. Man unterscheidet zwischen dem Kangyur, das sind die Sutras, die direkt vom Buddha stammen, und dem Tengyur, das sind über 3400 Abhandlungen zu den Lehrreden des Buddha. Dazu gehören zum Beispiel die Lehren von Chitsun Kapa, dem auch direkt von einem Buddha, dem Buddha Manjushri, der sanften Stimme diktiert wurde. Ich sage Abhandlungen, manchmal heißt es auch Bücher, die haben ganz unterschiedliche Längen. Einige haben bis zu 1000 Seiten, andere Bücher haben 3 Seiten. Ka heißt Wort und Gyur heißt übersetzt. Im Kangyur sind also die Worte des Buddha übersetzt aus dem Sanskrit ins Tibetische. 1108 sind erhalten geblieben, der Rest ist verloren. Im 8. und 9. Jahrhundert kamen die Moslems nach Indien und haben die Bücher verbrannt und die Klöster zerstört. Wir gehen jetzt kurz auf die generelle Struktur des Kangyur ein. Das ist nichts, was ihr euch merken müsst, nicht für die Hausaufgaben, aber ihr solltet das einmal gehört haben, wie umfassend diese Werke sind. Im ersten Teil findet man die Schriften zum Vinaya. Das ist Sanskrit oder Dulva auf Tibetisch. Das hatten wir als erste Qualität des Lehrers. Das ist die Moral der Gelübde. Wörtlich übersetzt heißt Dulva etwas, das dich zähmt. Es gibt 8 unterschiedliche Arten von Gelübden, die man ablegen kann. Das wird unter anderem im ACI-Kurs 9 behandelt und im 7er erwähnt. Und man muss dazu kein Mönch oder keine Nonne sein. Es gibt zum Beispiel 5 Laiengelübde, die man ablegen kann und die einige von euch schon abgelegt haben oder ablegen wollen, wie ich weiß.
Was bedeutet dann so ein Gelübde?
Ein Gelübde heißt, dass du ein Versprechen gibst. Und du gibst das Versprechen einem Lehrer, dem du vertraust, und sozusagen der gesamten Buddhaschaft. Und du versprichst zum Beispiel, dass du Leben schützen wirst und niemals töten wirst, ja? Dass du nicht stiehlst, dass du nicht Ehe brichst, dass du nicht über deine spirituellen Fortschritte lügen wirst und dass du dich nicht vergiftest, dass du kein Alkohol oder Drogen zu dir nimmst. Das wären die 5 Laiengelübde. Und das ist eine sehr, sehr starke Prägung in deinem Geist. Und in jedem Moment, in dem du dich an diese Gelübde hältst, auch wenn du dir dessen gar nicht bewusst bist, sammelst du gutes Karma an. Deswegen, je mehr Gelübde, desto besser. Das ist eine Zeremonie, in der das laut ausgesprochen wird.
Das ist ein Schwur, stelle ich mir das gerade vor.
Ja, genau. Mhm. Ja, genau. Okay, Dulva. Dann folgend haben wir 3 Bereiche von Sutras. Das sind die Basislehren, die offenen Lehren, im Gegensatz zu den geheimen Lehren, die zum Schluss kommen, dem Tantra. Tantra ist das Resultat, ihr erinnert euch, vom Lam zu Namsum, von den 3 Hauptpfaden. Diese 3 Realisierungen in unserem Geist sind der Samen, den wir pflanzen. Mit Wasser, Wärme und Dünger dazu, indem wir diese Realisierungen tiefer verankern in unserem Geist und herauskommt Tantra. Okay, die erste Qualität ist also, dass nur der Dharma, der von Lord Buddha gelehrt wurde, authentischer Dharma ist. Das setzt natürlich voraus, dass wir dem Buddha vertrauen können. Und das studieren wir im Kurs 4. Das ist ein Logikkurs, der unter anderem beweist, dass der Buddha nicht lügen kann. Der Wurzeltext dazu ist von Meister Dharmakirti, der im 7. Jahrhundert lebte. Am Anfang fühlen wir uns vielleicht angezogen von den buddhistischen Ideen. Der Buddhismus hat eine Anziehungskraft für uns, die dafür sorgt, dass wir mehr verstehen wollen, dass wir mehr in die Tiefe dieser Philosophie eintauchen wollen. Und man kann nicht wissen, ob das korrekt ist, bevor man das nicht studiert hat. Aber dafür sind wir ja hier. Kommen wir zur zweiten Qualität. Auf Tibetisch heißt es Pandite Kyun Selva. Pandit ist ein Weiser, ein Meister. Kyun heißt korrupt oder defekt. Und das bezieht sich auf Fehler, die sich im Laufe der Zeit in die Belehrungen einschleichen könnten. Selva ist rein. In diesem Zusammenhang heißt es etwas bereinigen, nämlich die Verfälschungen bereinigen. In den Belehrungen tauchen plötzlich bestimmte falsche Ideen auf. Ein Beispiel dafür ist in einigen modernen buddhistischen Richtungen die Idee, dass Nirvana nichts bedeutet. Man ginge in einen Zustand von großem Nichts. Und das ist falsch. Nirvana ist die permanente Beendigung von negativen Emotionen. Ein anderes Beispiel ist die falsche Präsentation der Leerheit, ja, dass Leerheit nichts bedeuten würde. Dass, weil die Dinge keine eigene Natur haben, könnte man tun, was man möchte. Das spielt eh keine Rolle und das ist vollkommen falsch und gefährlich. Das ist das Gegenteil von der Wahrheit. Das ist Kyun. Und ich kann euch sagen, Geshe Michael ist sehr, sehr strikt, was die Quellen seiner Teachings angeht. Egal ob DCI, Lamrim, ACI, man wird nichts finden, was nicht in den Schriften belegt ist. Und in all seinen Seminaren gibt er immer wieder die Quellen an, auch in den DCI-Handbüchern. Das stammt alles aus dieser reinen Quelle des Buddha. Und wenn man das große Ziel hat, die Allwissenheit zu erlangen, den Dharmakaya und den Rupakaya eines Buddhas zu erschaffen, damit man allen Wesen helfen kann, dann sollte man sich darauf konzentrieren und nicht abgelenkt sein von esoterischen Wundvorstellungen. Das Ziel ist, das Leiden für immer zu beenden, körperlich und geistig. Und nicht in diesem alternden Körper als netter Mensch 5 Ziele zu erreichen und dann zu sterben. Ja, das wäre eine Falle und das wäre schade um unsere Lebenszeit. Jetzt, wo wir schon in Kontakt mit dem Dharma sind. Das Ziel ist, das Leiden für immer zu beenden. Wir wollen einen Geist, der für immer frei ist von negativen Gedanken, der niemals mehr verärgert oder auch nur irritiert ist. Wir wollen niemals mehr geistiges Leiden erleben. Und es geht nicht darum, freundlicher zu sein als die Menschen anderer Religionen. Ich meine, das ist ein schöner Nebeneffekt, aber das ist nicht das Ziel. Also Pandit heißt Meister oder Gelehrter. Und wie Pabonka Rinpoche in seinem Text sagt, muss ein Meister die jeweiligen Lehren geprüft haben, muss alles auseinandergenommen haben und analysiert haben und debattiert haben, sich mit anderen Meistern darüber ausgetauscht haben. Und wenn er dann nach Anwendung von Logik zu dem Schluss kam, dass sich da kein Fehler eingeschlichen hat, erst dann gilt es als authentischer Dharma oder eben nicht. Gisela sagt, wenn man, sobald man 3 oder 4 der großen Bücher gelesen und studiert hat, dann sticht eine fehlerhafte Übersetzung oder eine falsche Beschreibung der Leerheit ganz klar raus. Erkennt man sofort. Und auf diese Weise soll verhindert werden, dass sich falsche Konzepte etablieren können. Diese Prozedur können wir im Tengyur nachlesen. Ihr erinnert euch, Kangyur ist die Sammlung der Sutren, der Lehren, die direkt vom Buddha kommen. Und Tengyur ist die Sammlung der Kommentare dazu. Diese Kommentare stammen von den großen Meistern, menschlichen Wesen, die diese Lehre angewendet haben. Die großen klassischen Kommentare des Buddhismus stammen von frühen indischen Meistern wie Nagarjuna, Asanga, Vasubandhu, Dharmakirti, Chandrakirti, Aryadeva, um einige zu nennen, Meister Shantideva. Diejenigen, die jetzt in Berlin sein werden am Wochenende, die werden sehr viel über von Meister Shantideva hören und lesen. Ihre Werke wurden ins Tibetische übersetzt. Ihr erinnert Gyur, das Wort, ne, übersetzt, und im Tengyur gesammelt. In ihren Werken werden die Aussagen des Buddha geprüft und analysiert und dann folgen die Kommentare der großen tibetischen Meister, Chetsun Kapa zum Beispiel, und viele weitere, denen wir im Laufe des Studiums begegnen. Der Tengyur, der Inhalt oder der erste große Abschnitt des Tengyur enthält die Kommentare zu Tantra, zum Beispiel von Naropa. Das sind allein 2000 Werke. Dann kommt, wir sind im Tengyur, die Vollendung der Weisheit. In der nächsten Kategorie werden die Sutras behandelt. Der Kommentar nimmt ein bestimmtes Sutra und erklärt es. Beispielsweise Kamalashilas oder Asangas Kommentar zum Diamantschneider-Sutra. Dann folgt die Nur-Geist-Schule, Chittamatra. Eine sehr interessante Präsentation, wie Karma im Geist aufbewahrt wird. Das studieren wir im Kurs Nummer 5. Als nächstes haben wir Abhidharma. Damit werden wir uns länger auseinandersetzen. Die Erklärung dieser Schule, wie Karma funktioniert, ist einzigartig und wird von allen anderen Schulen akzeptiert. In dieser Sektion werden dann auch die Gelübde besprochen. Und man findet die Geschichten zum Leben des Buddha und was er gesagt, getan hat, seine früheren Leben, wie er sich entwickelt hat. Dann haben wir die Briefe, zum Beispiel den Brief Nagarjunas an einen König, ein großartiges Werk. Wer sich damit mal beschäftigen möchte, dem kann ich ein wunderbares Buch dazu empfehlen. Oftmals nehmen Gelehrte einen Kommentar als Grundlage und setzen ihn in Bezug zum heutigen Leben. Und das ist etwas, was auch Gishe Michael in seinem Diamantschneider gemacht hat. Die nächste Kategorie im Tengyur ist buddhistische Logik und Wahrnehmung. Pramana auf Sanskrit. Zum Beispiel, wie sieht man Dinge? Wie funktioniert unsere Vorstellungskraft? Was ist korrekte Wahrnehmung? Und so weiter. In den Jahren der Geshe-Ausbildung verbringen die Mönche jedes Jahr 3 Monate damit, dieses Sujet zu studieren und am Ende 12 Stunden am Tag darüber zu debattieren. Schließlich kommen die untergeordneten Lehren des Buddhismus, zum Beispiel Sanskrit, Medizin, die schönen Künste wie Malerei oder Bildhauerei, Dichtkunst, wie man Mandalas konstruiert oder Stupas. Und es gibt im Tengyur auch einige nicht-buddhistische Werke, wie zum Beispiel die Veden. So, Gishe Michael sagt, das grundlegende Studium des Buddhismus, das Studium der 5 großen Bücher, die ACI-Kurse, versetzen uns in die Lage, all diese großartigen Werke zu verstehen.
Die Veden sind alte indische.
Alte indische, ja genau, alte indische Werke, die noch wesentlich älter sind als die buddhistischen Schriften. War das deine Frage?
Ich weiß von den Veden, also vom Yoga her, und ich finde es halt immer wieder so spannend, wo sich Buddhismus und Yogismus sozusagen begegnen, weil es ja manchmal irgendwie auch so separiert wird, und ich mag immer so gerne so diese,
wo es zusammenkommt.
Wo kommt es zusammen?
Ja. So, ne? Ja, genau. Ja, stimmt. Okay, also wir hatten bisher 2 der 3 Kriterien für authentisches Dharma. Wie waren die? Erstens?
Direkt vom Buddha.
Genau, sollte von Lord Buddha gelehrt werden. Zweitens?
Die sollten geprüft sein.
Genau, sollte von allen Fehlern bereinigt sein, durch gelehrte Meister, die alles genau untersucht haben. Und die Nummer 3 schließlich ist, dass der Beweis vorliegt, dass das Ganze auch wirklich in der Praxis funktioniert. Drupai ist ein Meisterpraktizierender, ein wirklich fortgeschrittener, realisierter Praktizierender. Wenn man diesen Dharma praktiziert, dann muss er wirken, dann muss er Realisierungen in deinem Geist hervorbringen. Das heißt, es muss ein Teaching sein, dass, wenn man es in der Klasse hört und nach Hause geht und darüber sorgfältig nachdenkt und dann zu einem Ergebnis kommt, so wie, ja, Entsagung macht Sinn, das werde ich mal ausprobieren, man weiterhin darüber meditiert, es versteht und es einem dann hilft, sich wirklich zu befreien, dann ist es authentisches Dharma. Und es gibt auch andere Erfahrungen, die wahrscheinlich viele von uns schon gemacht haben. Etwas sieht aus wie ein gutes, interessantes Teaching, aber wenn man es ausprobiert, passiert nichts. Über einen langen Zeitraum passiert nichts. Es ist wie ein Auto ohne Zündung. Wenn man aber eine Zeit lang, 3 oder 4 Wochen lang ernsthaft über Entsagung meditiert, dann sollte sich etwas verändern. Die Sichtweise, unsere Sichtweise sollte sich ändern. Der Geist sollte friedlicher werden. Vielleicht verschieben sich ja die Prioritäten ein bisschen. Man wird weniger anfällig für das Auf und Ab bei der Arbeit zum Beispiel. Unsere Einstellung verändert sich. Also die 3. Qualität ist, dass ein authentischer Dharma eine Realisierung im Geist eines praktizierenden Meisters hervorbringt. Und wenn ein Dharma nicht diese 3 Qualitäten aufweist, sollten wir unsere Zeit nicht damit verschwenden. Das nächste Thema der Klasse stammt von einem Kommentar von Meister Ayadeva. Das war einer der großen Lehrer der Madhyamika-Linie, der Schule des Mittleren Weges. Und er hat ein berühmtes Buch geschrieben, die 400 Verse. Gelebt hat er im 3. Jahrhundert. In einem der 400 Verse beschreibt er nur in einem Satz die 3 Qualitäten eines guten Schülers. Wir hatten ja in der ersten Klasse schon über die Qualitäten gesprochen, die ein Schüler nicht haben sollte. Kriegt ihr die noch zusammen? Das waren die 3 Probleme des Gefäßes.
Das löchrige Gefäß?
Das?
Das löchrige
Gefäß? Genau, das löchrige Gefäß, genau. Man vergisst alles, alles läuft wieder raus.
Das volle?
Das
volle
Gefäß. Das volle, genau, beziehungsweise Deckel drauf war, glaube ich, das Bild, ne? Da geht und nichts mehr rein, genau.
Und das Schmutzige.
Und das Schmutzige, genau. Verschmutzt, man hat unlautere Motive. Genau. Okay, das tibetische Wort für die 1. Qualität ist Zornei. Und die Bedeutung ist, eine neutrale Position einzunehmen. Man hat keine vorgefasste Meinung, sondern ist offen für das, was man hört. Also du hast keine vorgefasste Meinung, wie die Dinge sein sollten, sondern hörst es dir erstmal an. Du hörst wirklich zu. Und du machst nicht dicht, weil etwas gerade nicht deinen Vorstellungen entspricht. Du bist unvoreingenommen. Ohne das ganze Gepäck an Voreingenommenheiten, an vorgefassten Meinungen, an eigenen Interpretationen dazu.
Kann man das vielleicht auch Leerheit nennen?
Das würde ich jetzt in dem Zusammenhang, also Thomas fragt, ob man das auch Leerheit nennen kann, müsste ich nochmal drüber nachdenken, aber eigentlich ist es, also auf jeden Fall ein Leersein von vorgefassten Meinungen.
Das ist neutral, ja. Also so
genau.
Ja.
Genau, ja. Einen offenen Geist haben, ja. Die zweite Qualität ist Longden. Longden heißt intelligent. Um die Befreiung erlangen zu können, muss man klar denken können. Man muss zu dem Teil der Menschen gehören, die über schwierige Gedanken, über schwierige Fragen nachdenken können und dabei zu einem Ergebnis kommen können und ihr Leben nach dieser intellektuellen Erkenntnis ausrichten. Und das ist sehr schwierig, wie wir alle wissen. Man braucht dazu ein gutes intellektuelles Verständnis der Leerheit. Das muss der Beweis dafür sein, dass moralisches Verhalten essentiell wichtig ist und dem muss man folgen. Trotz unserer Kultur, trotz unseren Instinkten, trotz unserer Umgebung, ja, müssen wir uns moralisch verhalten aufgrund unseres intellektuellen Verständnisses. Und um dahin zu kommen, braucht es Intelligenz. Und weil man stemmt sich in diesem Moment gegen alle Tendenzen unserer Kultur. Du tust dein Bestes, um nicht mehr zu lügen, denn du weißt ganz genau, dass das Lügen zu Leiden führt. Und das wird zum Leitspruch des Lebens, weil die Dinge leer sind. Und am Anfang ist das ein rein intellektuelles Verständnis, mit dem man den eigenen Instinkt beherrschen muss, um sich zu befreien. Und das ist nicht einfach. Also das ist die Bedeutung von Longden, dieser Qualität, der zweiten Qualität. Die dritte Qualität ist Dunyerva. Man hat höhere spirituelle Ziele. Also man ist nicht zufrieden mit dem schönen Haus oder dem guten Job. Man weiß, da gibt es noch was anderes. Und man ist bereit, dafür auch zu arbeiten, etwas dafür zu tun, sich anzustrengen. Ja, es wird spät, es ist anstrengend, man ist müde. Ja? Aber man weiß, dass es sich lohnt und deshalb praktiziert man trotzdem. Oder kommt hierher zum Teaching. Und es gibt Rückschläge. Also man denkt, man ist auf einer guten Spur und dann haut man so richtig daneben. Ja? Oder man hat eine Zeit, in der alles schief geht, was man anfasst. Und man ist enttäuscht und dass es nicht klappt, obwohl man sich doch so angestrengt hat über so lange Zeit. Und man ist beleidigt mit dem Leben. Ja? Aber dennoch, man macht weiter, man bleibt dabei, man strengt sich an, man bringt den Mut auf und macht weiter. Das ist eine Person, die es wert ist, den Dharma zu hören. Also, die erste Qualität, man hat eine echte Motivation und kommt mit einem offenen, unvoreingenommenen Geist zum Teaching. Die zweite Qualität, man ist intelligent genug, um zu verstehen, was gesagt wird. Und das ist ein gradueller Prozess. Ja? Lässt dann dieses Verständnis das eigene Verhalten beeinflussen. Man muss es umsetzen. Und die dritte Qualität, man hat ein klares spirituelles Ziel und ist in der Lage, dabei zu bleiben. Auch wenn es eine Durststrecke gibt oder wenn Schwierigkeiten auftauchen oder wir einen langen Atem brauchen, weil es nicht schnell genug geht. Also man lässt sich dadurch nicht entmutigen und gibt nicht auf, weil das Ziel klar ist. Unvoreingenommen, intelligent und ausdauernd. So, Und das war die Klasse für heute. Habt ihr dazu Fragen, die vielleicht für alle interessant sind und die wir deshalb noch aufnehmen? Sonst würde ich den offiziellen Teil der Klasse beenden und wir können uns noch ein bisschen informell austauschen, wenn ihr mögt. Keine Fragen? Okay, dann beende ich jetzt die Aufnahme.